Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast bin ich. Und wir haben hier zweiten Teil meiner Lebensgeschichte. Wir haben letztes Mal damit geendet, dass ich wusste, ich muss ins Ausland. Es begab sich zu der Zeit, dass ich einen Typen kennenlernte, einen Kumpel, und der sagt, er geht nach Los Angeles. Und ich habe kalkuliert, Los Angeles ist A, cool, zweitens weit weg von allem. Ich komme mit. Ja, und ich habe ihm gesagt, weißt du was, ich komme mit. Ich hatte überhaupt nicht die wirtschaftlichen Mittel dazu, aber ich war fest davon überzeugt, dass ich das schaffe. Und ich habe dreimal die Woche neben der Schule, einmal vor der Schule, zweimal nach der Schule im Supermarkt gearbeitet. Die haben unheimlich gut bezahlt damals und habe einfach Gelder zusammengesammelt und noch nebenher in so einem Klamottenladen, der, glaube ich, allein der Geldwäsche diente, weil da kam nie jemand. Jedenfalls habe ich nach dem Abitur dann zu meinem Freund gesagt, weißt du was, ich gehe nur mal ganz kurz, ein paar Monate, das ist mir unheimlich wichtig. Ich hatte auch keinen genauen Plan. Ich wusste nicht, wie lange ich bleiben würde oder so, was sein würde. Ich wusste nur, ich muss hier raus. Und damals war ich überhaupt nicht in der Lage, Konflikte auszutragen. Das bedeutet zu sagen, du, ich fühle mich unwohl in dieser Beziehung, ist mir alles zu eng und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich ersticke, wenn ich hier bleibe. Das war mir damals gar nicht möglich. Also ich hatte tatsächlich nicht die Mittel dazu, ihm zu sagen, ich kann das nicht mehr. Also erbärmlich, ich habe so viel Scheiß gebaut und Leute verletzt dadurch, dass ich es nicht gelernt habe. Darum dränge ich immer darauf, Leute, macht es früh genug. Seid ehrlich mit eurem Umfeld, ihr erspart euch und anderen so viel Schmerz. Jedenfalls bin ich nach Los Angeles. Mein Kumpel Andy hatte eine Wohnung gefunden, in der Tat. Das Problem war nur, wir waren zu viele. Also wir haben uns zu dritt das Wohnzimmer geteilt, noch so ein Schwede. Und Andy und ich haben uns völlig unsexuell so ein großes King-Size-Bett geteilt. Aber ich meine, das kannst du auch nur mit 19 machen, wenn du einfach mitten im Wohnzimmer schläfst, wo ja zwangsläufig alle durchlatschen die ganze Zeit. Und dann gab es noch zwei Zimmer hinten, die wurden bewohnt, damals von einem Paar, einem Deutschen, die sich aber gerade getrennt hatten. Das heißt, es gab auch immer Beef, das war so ein bisschen anstrengend. Und später zog ein unglaublich ulkiger Mann aus der französischen Schweiz ein. Und wir waren eine totale Chaostruppe. Was wir aber richtig gut konnten, war Partys feiern. Und wir haben Partys, also legendäre Partys gefeiert. Das war eine Hammerzeit, wenn man immer Sonne hat und auch sonst ja keine Sorgen. Ich meine, ich hatte Fixkosten von $150 vielleicht im Monat. Dann ist es einfach mega. Wir haben immer dieses schrecklich schmeckende amerikanische Dosenbier gekauft und dann einfach alle eingeladen, die wir kannten. So, einmal ist unsere ganze Balkonbrüstung abgebrochen, weil so viele Leute drauf standen. Zum Glück ist keiner gefallen. Aber solche Sachen. Und in L.A. hatte ja auch jedes noch so kackige Haus einen Pool. Also wir hatten sogar einen Pool. Das war natürlich so Luxus, Sonne und Pool. Das war einfach Hammer. Irgendwann tauchte meine Mutter auf da, ne, und hat gesagt, also eigentlich schuldete mir noch dieser Arbeitgeber aus diesem merkwürdigen Klamottenladen, wo nie jemand war, noch 1000 Mark, was natürlich echt lebensverändernd für mich gewesen wäre. Und sie hat sich aber ein Flugticket davon gekauft und gesagt, wieso, so hast du doch auch was davon. Und anstatt auszuklinken, wie es eigentlich ganz gesund gewesen wäre, habe ich gedacht, ach so, wieder so witzig, wie sie so ist, witzig einfach. Und habe gesagt, okay, fein, dann kommst du halt. Habe noch mit einem Bekannten, der war Vertreter für so, Becken für Schlagzeuge, der war weg. Oder auch in Deutschland, es war nämlich, glaube ich, über Weihnachten oder kurz davor. Dessen Wohnung habe ich genommen oder bekommen, da konnte sie wohnen. Und dann war sie 4 Tage da und dann war sie plötzlich weg. So, was war passiert? Wieder ohne meine Kenntnis. Sie war rausgefahren nach Long Beach, wo sie jemanden kennengelernt hatte, früher in einem anderen Urlaub in Thailand. Was übrigens, das muss ich auch nochmal sagen, warum bin ich so allergisch gegen diese Ferienlager? Ich weiß, wenn man wirtschaftlich Not hat, ist das für Kinder häufig das Einzige, was geht. Aber ich wurde halt in diese Feriencamps von Arbeiterwohlfahrt, Caritas, die Falken und so weiter, immer geschickt, mit dem Gefühl, hier will mich jemand loswerden. Ja, das war nicht liebevoll, ich will mal, dass du mit anderen Kindern spielen kannst, sondern ich weiß noch, da habe ich einmal angerufen und versucht, sie zu erreichen. Das ist ja vor Handy die Zeit. Und erfuhr dann von ihrer Arbeitskollegin, ich hatte so meine Wege rauszufinden, wo sie ist, wusste, wen ich anrufen muss, wie ich fragen muss und so. Und die sagte dann, ach so, nee, die ist in Thailand. So. Und ich war in dieses Camp geschickt worden mit den Worten, ja, für was anderes ist kein Geld da. Wieder dieses Gefühl, ja. So, auf jeden Fall musste ich wieder hinterher telefonieren, habe niemanden gefunden, keiner wusste, wo sie ist, bis sie sich dann gemeldet hat und gesagt hat, ja, ich bin da und da, habt ihr besucht und übrigens habt ihr Samstag schon was vor. Und ich, also wie Samstag, was? Ja, ich heirate. Ihr könnt euch meine Überraschung vorstellen, dass ich damit konfrontiert wurde, dass sie jemanden heiratet und vor allem innerhalb von wenigen Stunden quasi jemanden gefunden hatte, den man heiraten möchte. Und es war so, dass die halt gefeiert haben da unten und dann gedacht haben, es wäre doch eine brillante Idee. Wir erinnern uns an den Flucht, den Wunsch, aus dem Alten zu fliehen manchmal, wenn es gerade nicht so gut läuft. Den hatte sie natürlich auch. Es wäre eine Bombenidee, wenn sie einfach da bliebe. So, dann sind wir da rausgeguckt, wir sind abgeholt worden von ihrem Kumpel, der Polizist war und schon morgens Dosenbier getrunken hat am Steuer. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Zu dieser Gartenhochzeit mit einem Typen, den wir alle noch nicht kannten, inklusive ihr, logischerweise. Also sie hatte den 2-3 Mal gesehen. Wirklich Typ Redneck. Also sieht sah ganz klassisch aus, wie man, wenn man Redneck googelt, so sah der aus, obwohl es in L.A. war. Und ich weiß noch, meine Mitbewohner, also Andi und so, die sind alle mitgekommen. Wir waren so verwirrt und auch sprachlos angesichts dieser Sache, dass wir da wirklich auf den, es gibt so ein Foto, wo ich, also so ein Hochzeitsfoto, wo ich mit drauf bin und mein Lächeln ist so unsicher. Also sowas habe ich echt selten gesehen auf Fotos von mir. Jedenfalls, weil ich natürlich versucht habe, da irgendwie eine Sinnhaftigkeit drin zu finden, die sich mir aber nicht erschlossen hat. So, dann ist sie wieder zurück nach Deutschland, um alles aufzulösen, inklusive ja auch der Wohnung, von der ich mich dann auch nicht verabschieden konnte. Hat alles verballert, verschenkt. Ich hatte nichts mehr, ja, außer einen Koffer und einen, so einen großen Backpacker-Rucksack. Das war's. Darum habe ich auch keine Kinderfotos von mir oder irgendwas. Oder Jugendfotos. Ich musste mir, neulich hat mir ein alter Freund aus dem Ruderclub welche geschickt, aber ich habe sowas gar nicht. So, jedenfalls, sie kam dann wieder. In der Zwischenzeit hatten wir aber festgestellt, dass dieser Typ hochgradig speedabhängig war. Also ich lache, aber es war natürlich hochdramatisch. Ja, damals hatte ich wieder ein bisschen Gras geraucht. Wir haben einmalweise Gras von dem gekauft und also für alle, eigentlich alle aus der Schule. Und wir hatten natürlich festgestellt, dass der da so ein Händchen hat für die härteren Sachen. Und das war natürlich eine dramatische Kombination mit meiner Mutter, mit ihrer Geschichte, die ja gar nichts mehr damit zu tun haben wollte, logischerweise. Ne? So, jedenfalls hat sie das dann auch relativ schnell spitz gekriegt und dann sind sie einen Bundesstaat weitergezogen, in der Hoffnung, dass räumliche Trennung halt dem Problem beihelfen möge. Hat aber natürlich nicht. Und dann rief sie mich irgendwann an und sagte, ich soll sie abholen. Es war sowieso immer so ein Ding, ich sollte die Dinge regeln. Ne? Ihr wisst ja, Parentifizierung und so weiter, sprechen wir auch oft drüber. Das war hier in vollem Gange, war mir natürlich auch noch nicht klar damals. Also mir wurde immer so Verantwortlichkeit überholfen, wenn sie irgendwas verbockt hatte. Bitte regel das, bitte such eine Wohnung, bitte sprich du mit den Vermietern, bitte such mir eine Arbeit und. Ja? So, auf jeden Fall konnte ich sie nicht abholen, weil ich war 19, ich hatte keinen, oder 20 da schon, ich durfte aber noch keinen Mietwagen mieten und habe es auch irgendwie dann nicht mehr eingesehen in dem Moment Und dann ist sie zurück nach Deutschland und ja, dann bin ich irgendwann auch zurück, weil es mir das Geld ausging, ein paar Monate später. Und wir hatten nichts. Nichts, wie immer. Also musste wieder bei Null anfangen. Sie hat, ich weiß gar nicht, wo sie da untergekommen ist. Ich glaube, bei irgendeiner Arbeitskollegin. Aber ich stand halt da. Ich hatte nichts, wo ich hin konnte. Und bin dann zu Freundinnen gezogen, zu den Eltern jeweils. Also zwei verschiedene Freundinnen. Aber das ging natürlich auch nicht ewig. Und ich war, glaube ich, auch dann nicht so unanstrengend in meiner Not. Jedenfalls danke nochmal an dieser Stelle, dass ihr mich aufgenommen habt. Und dann bin ich, weil ich auch nicht mehr wusste, wohin, nach Bayern zu meinem Vater, in die totale Struktur. Und das war eine richtige Katastrophe energetisch, weil wir uns gegenseitig so derbe auf den Zeiger gegangen sind und ich ja auch nicht wusste, was ich mit meinem Leben machen sollte. Und dann so eine Haltung hatte, okay, jetzt bin ich hier erstmal, ich komme jetzt erstmal zur Ruhe. Das war aber nicht so, wie er das gesehen hat. Er fand, ich sollte direkt arbeiten. Und ich fand es halt nicht, weil ich musste mich ja erstmal erholen. So. Und da gab es eine Menge Konflikte die ganze Zeit, auch mit meiner Stiefmutter. Wir haben viel rumgestritten und ich war allgemein unglücklich, weil ich so mega lost war. Ich habe dann so eine Phase gehabt, wo ich sehr fast so in die Infantilität wieder abgerutscht bin und gerne wieder etwas kleiner gewesen wäre, so 14 oder so, so wie meine Halbgeschwister, einfach so sinnlos rumspringen, aber konnte ich nicht, ja, ich war 20, ich musste irgendwie ein bisschen Verantwortungsgefühl zeigen und dann der einzige Job, den ich hatte, weil ich beim zu schnell fahren erwischt wurde mit einem frischen Führerschein und eine Nachschulung finanzieren musste, war als Zimmermädchen mitten in München und das war ein richtiger Kackjob und falls ihr mal in einem Hotel übernachtet, bitte, bitte, bitte lasst ein Trinkgeld da, weil das ist so ein Scheißjob und ihr habt keine Vorstellung, wie die Leute sich teilweise benehmen. Überhaupt, kurzer Exkurs, es regt mich wahnsinnig auf, wenn Menschen sich so rücksichtslos verhalten, Zigaretten kippen, aus dem Auto flitschen, Sachen auf den Boden werfen. Ey, es ist doch nicht so schwer und wenn wir das alle hier zusammen machen wollen, dann reißt euch zusammen bitte, Himmel, Herrgott. Jedenfalls habe ich gedacht, was machen wir denn jetzt? Was könnten wir jetzt machen, um das Leben irgendwie besser zu machen? Wir brauchen einen guten Job. Und für mich gab es genau zwei gute Jobs in der gesamten Welt. Ich war damals nicht sehr einfallsreich. Entweder ich werde Ärztin und studiere Medizin oder ich werde Juristin. So. Ärztin wäre vielleicht noch ein bisschen nachvollziehbar gewesen, wieso ich auf Jura kam. Ich kann es nicht sagen. Jedenfalls habe ich mich mit meinem krüppeligen NRW-Abi, 2,9, ja, einen Punkt weniger und ich hätte 3,0 gehabt. Ich habe mir aber gesagt, ich will ein Zweier-Abi. Irgendwas mit zwei vorne. Und es hat gerade so geklappt. Habe mich für einen Studienplatz in München beworben. Jura, ja, eigentlich schwer zu kriegen. Habe einen unglaublich rührseligen Brief an die ZVS geschrieben, an diese Zentralvergabestelle für Studienplätze. Meine Geschwister sind schwer erziehbar, meine Oma gebrechlich. Ich muss mich vor Ort kümmern, es geht nicht anders. Es tut mir so leid, ich weiß, mein Abitur genügt nicht und so weiter, bla bla bla. Da hätte mir eigentlich schon klar sein müssen, dass ich Schriftstellerin oder sowas zumindest in die Richtung machen soll. Und zu meiner Verblüffung, ich kann es euch nicht sagen, habe ich wirklich an der LMU, wie super schwer es reinzukommen, habe ich einen Studienplatz bekommen wegen dieses quatschigen Briefes. So, jetzt wisst ihr ja, wenn ihr den Podcast schon eine Weile hört, wie unglaublich desorganisiert ich bin. Und ich war mal in der Uni Bonn eingeschrieben und mir fehlte der Exmatrikulationsstempel. Und ich war so verzweifelt darüber, dass die mich nicht haben mich einschreiben lassen, dass ich dann sofort das Handtuch geschmissen habe, weil sich das alles auch falsch angefühlt hat. Bin zu einer Telefonzelle gestapft, habe meinen Vater angerufen, habe gesagt, pass auf, ist doch eigentlich egal, was ich studiere und wo, ich will nach Berlin ziehen. So, da war nämlich meine beste Freundin hingezogen und eigentlich so ziemlich alle aus meinem Abi-Jahrgang. Und dann hat er gesagt, ich glaube auch, er war zu dem Zeitpunkt einfach froh, mich loszuwerden. Er hat gesagt, nee, alles klar. Und dann sind wir wirklich, ich glaube, 9 Tage später oder so sind wir morgens ins Auto gestiegen und er hat mich nach Berlin gefahren, wo ich noch nie war. Außer einmal als Kind ganz kurz. Aber ich war da noch nie. Ich habe keine Ahnung gehabt. Gefällt mir Berlin? Finde ich das gut? Und da ich ja sowieso, ich hatte da nach Amerika gar keine, also keinen festen Freund oder so, war das auch alles emotional für mich nicht so ein Problem. Dann bin ich da angekarrt worden, bin zu meiner Freundin in die Wohnung gestapft und bin nicht mehr weggegangen im Wesentlichen. Also aus der Wohnung schon, aber aus Berlin halt nicht. Und in Berlin, und das ist in der Rückschau so ulkig, weil man ja, wenn man mittendrin ist in der Pubertät, gar nicht so ein Gefühl für die eigenen, so für das eigene Kindsein hat. Und in Berlin wurde ich das erste Mal damit konfrontiert, wie es sich anfühlt, erwachsen zu sein, so wirklich eigenverantwortlich das Leben zu gestalten. Und habe das natürlich, also ich meine, Berlin in den 90ern, ihr könnt euch nur ungefähr vorstellen, wie das abgegangen ist. Wir waren halt, wir haben Party gemacht, nonstop. Und ich habe mich in der Uni eingeschrieben für Geschichte und Englisch. Bei Englisch bin ich gar nicht so sicher, ob das wirklich drinne war. Aber ich bin immer zu den Vorlesungen gegangen, weil, wie gesagt, mit Papierkram habe ich es nicht so. Und mit Uni hatte ich es, wie sich herausstellte, auch nicht so. Ich war nämlich immer nur einmal die Woche da, bin ansonsten viel im Kino gewesen und bin dann langsam in die Erkenntnis gerutscht, dass ich keinen Plan habe, wer ich bin. Gar nicht. Und dieses Gefühl, das kennt ihr ja auch, zumindest viele von euch, geht mit einer unglaublichen Schwere einher. Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal so depressive Schübe gehabt, ohne zu wissen, dass es das ist. Ne? Ich dachte einfach nur, ich fühle mich scheiße, ich fühle mich nutzlos, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit mir, und ich kann übrigens auch nicht aufstehen aus dem Bett. Ja, so streckenweise. Und durch einen Zufall, weil die Mitbewohnerin meiner Freundin eine Knutscherei hatte mit einem Typen, der bei einem Stadtmagazin gearbeitet hat, habe ich gedacht, ach, das will ich auch mal ausprobieren, da so ein bisschen rumschreiben und so. Und der hat mir ein Praktikum beschafft im Herbst, Sommer, Herbst 95. Und da habe ich, es muss sogar Frühjahr 95 gewesen sein, weil im Herbst habe ich mal kurz 2 Monate Frankfurt am Main eingelegt als Modelbookerin. Das war aber wirklich gar nichts für mich. Und auf jeden Fall, als ich da war in dieser Redaktion, dachte ich, ach, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Und dann wusste ich, hatte ich zumindest so einen Hoffnungsschimmer, dass ich eine Richtung kenne. Gleichzeitig tauchten aber natürlich die Probleme mit den Jungs ganz stark auf, weil ich unbedingt geliebt werden wollte. Und das ist natürlich mit der Vorgeschichte auch völlig logisch. Ich brauchte irgendwen, der mir sagt, hey, du bist okay. Du bist so okay. Ich will mit dir zusammen sein. Und natürlich habe ich auch gar nicht geglaubt, dass ich alleine irgendwas wert bin. Ne? Logisch, auch das kennt ihr, ist irgendwie Konsequenz von so einer Kindheit, dass man das Gefühl hat, wenn die eigenen Bedürfnisse schon nicht geachtet werden, dann muss ich absolut wertlos sein. So. Und dieses Gefühl hatte ich ganz, ganz stark. Und das hat sich dann geäußert in einem ja fast atemlosen Versuch, irgendwie Zuneigung und Anerkennung mir zu erarbeiten, will sagen, unheimlich viel Sex, ja, viel Knutsch, viel One-Night-Stands. Einfach nur im Grunde wie so ein Kind, das rumläuft und sagt, bist du mein Papa? Bist du mein Papa? Willst du mein Papa sein? Also bloß, ich wollte kein Daddy. Ja, ihr versteht, was ich meine. Und wenn ihr das schon mal gemacht habt, hatten wir auch schon viele, viele Folgen, die ähnlich so eine ähnliche Story hatten und ähnliches Liebesverhalten, sage ich mal, dann wisst ihr, dass das natürlich nicht funktioniert. Weil wenn du so ungeheilt und roh durch die Gegend läufst, ziehst du fast ausschließlich Leute an, die sich genau an diese ungeheilte Version andocken. Ja, an dieses Rohe, dieses, aha, hier ist wie so eine Schmeißfliege im Grunde bei einer offenen Wunde. Hier kann ich Maden bilden. So ein bisschen, ja. Und da bin ich an Typen geraten, die im Nachhinein echt empörend waren in ihrem Sozialverhalten. Es gibt da einen, der ist wirklich bis heute meine absolute Nummer 1 auf der Wutliste, der so schiebig war, dass ich einfach immer noch hoffe, dass er jeden Tag stolpert und sich die Knie aufschlägt. Der hat nämlich, kurze Triggerwarnung, Abtreibung. Wir hatten so einen Techtelmechtel, der war unheimlich großkotzig und hat auch ein Journalist hat gesagt, die Welt liegt ihm quasi zu Füßen, obwohl der, ich glaube, der war sogar ein bisschen jünger als ich, ein paar Monate. Aber er wusste, wie es geht und alle lecken ihm quasi die Schuhe, weil er so gigantisch ist und er verdient so viel Geld. So, wir hatten da so ein Techtelmechtel, ich war mächtig beeindruckt, obwohl mein erster Impuls, als ich ihn live außerhalb des Telefons getroffen habe, ein Schritt zurück war. Also Leute, wirklich aufs Bauchgefühl hören, das ist so wichtig. Aber ich dachte ja zu dem Zeitpunkt noch, es ist wichtig irgendwie, dass mich jemand mag und dass ich so ein komisches Gefühl habe, liegt sicher nur an mir und er ist doch toll hier so auf dem Papier und so weiter. Naja, jedenfalls, dieses Techtelmechtel ergab dann eine ungewollte Schwangerschaft. Und es war total klar, ich kann jetzt mit Anfang 20 nicht, also das geht nicht. Ja. Und er wollte das sowieso auch nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, weil ich damals nicht viel Geld hatte, ob er ein bisschen mehr als die Hälfte übernehmen könnte von diesen Kosten für den Abbruch. Und dann hat er durch seinen Bruder, so ein Pseudo-Lifestyle-Guru, eine Mark mehr als die Hälfte überweisen lassen. Und das hat mich so wütend gemacht, dass es bis heute sitzt. Ich wünsche ihm die fettesten Pickel ins Gesicht und am Hirn. So. Jedenfalls, nur damit ihr einen Überblick kriegt, auf was für Typen ich reingefallen bin in dieser Not. Darum ist es mir auch so wahnsinnig wichtig, dass ihr schnell durch diesen Prozess durchkommt, damit ihr euch das Elend erspart. Es ging nämlich natürlich noch eine Weile weiter so, dass ich gesagt habe, bist du's vielleicht? Bis ich dann gemerkt habe, okay, Moment, ich hatte, es gab mal so ein, ich muss leider sagen, es gab einen Schriftsteller, der ist nämlich leider gestorben vor nicht so langer Zeit. Und der war so eine Art Schriftsteller-Mäzen von mir. Ich habe dem immer meine Texte geschickt. Er ist drüber gegangen, hat gesagt, pass auf, warum man Worte wie benutzen kann, warum man solche Worte nicht benutzen kann, wie die Bilder schief sind und wie sie gerade gerückt werden und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich in meinem Zimmer saß, geweint habe, dass mir fast die Augen rausgespült wurden und gesagt habe, dass ich niemals geliebt werden kann und dass ich fest davon überzeugt bin, dass niemand mich jemals lieben wird. Und der war total erschüttert danach, weil das war wirklich, ich glaube, das war der nötige Dammbruch, um zu verstehen, ich habe hier ein Thema, ne? Und dieses Thema muss angegangen werden. Und da war mir zum ersten Mal klar, ich kann noch so viele Leute anbetteln, mich zu lieben. Es wird niemals passieren, wenn ich es nicht selber tue. So, natürlich noch nicht so sehr, wie es das heute ist. Aber der Grundstock war gelegt. Und dann habe ich angefangen, mir eine Therapeutin zu suchen, die waren nicht so besonders gut, ehrlich gesagt, in der Rückschau, aber es war zumindest schon mal so ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, die hat mich dann zumindest so auf den Pfad gebracht, dass es Sachen gibt wie Selbstliebe und so weiter. Da habe ich so ein ulkiges Seminar besucht mit so Ultra-Esoterikern, wo wir alle immer am Anfang tanzen mussten. Und das ist, also wenn mich eines beklemmt, dann vor anderen Leuten tanzen müssen. Das ist, da bin ich echt gehemmt, weil ich durch das Rudern einfach eher so eckige Bewegungen habe. Und ich kann mich da bis heute nicht so gut frei machen. Es gibt ja Leute, die können einfach loslassen, ja, und eins werden mit allem, das kann ich nicht. Vor allen Dingen, weil dieser Seminarraum eine ganz große Glasfront hatte und die Kellner draußen immer, wenn sie das gesehen haben in ihrer Zigarettenpause, sich gegenseitig in die Arme gefallen sind und dann so im Kreis getanzt haben, ja, und das war, oh, das war mir alles so peinlich, jedenfalls. Und dann musste man so stundenlang ins achte Chakra lachen oder irgendwie sowas, also es war der Wahnsinn. Nichts gegen Esoterik, alles was hilft, aber für mich war das, hat es jetzt nicht so richtig was bewegt, außer die Kenntnis, es gibt vieles, was ich erkunden muss und unbedingt sollte. Dann habe ich meinen Ehemann kennengelernt, kurz davor, mein späterer Ehemann, und der dufter Typ ist für jemand anderen, glaube ich, also für mich nicht so richtig im Nachhinein. Aber auch da dachte ich noch, okay, wenn ich mich unwohl fühle, dann muss es an mir liegen. Also weil der ist auf dem Papier super, sieht gut aus, ist groß, ja, hat irgendwie einen interessanten Job und so weiter. Aber das Wissen, dass es nicht passt, hatte ich ehrlich gesagt schon nach einem halben Jahr. Ich habe bloß gedacht, ey, du musst einfach die Bedingungen herstellen, wie man sie so herstellt, nämlich heiraten, Kinder kriegen und dann wird alles gut. Ist ja bei den anderen auch so. Und dann habe ich geheiratet und falls ihr schon mal geheiratet habt, der Moment der Eheschließung, das hat schon irgendwie einen Impact auf einen, weil man die Sache plötzlich wie ernster nimmt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann haben wir zwei Kinder bekommen. Ne? Weil er wollte gerne Kinder. Ich dachte dann auch, ach, coole Idee. Wenn ihr das vielleicht schon mal erlebt habt, wie man so scheinbar glücklich lebt auf dem Papier und trotzdem total an sich vorbeilebt, sich unsichtbar macht irgendwann, weil man so in so einer Funktionalität versucht, drüber zu leben. Ne? Ich bedecke alles mit Geschäftigkeit. Ne? Dann fällt mir auch nicht auf, dass das für mich gar nicht so sich gut anfühlt und so weiter. Dann wird es schon funktionieren. Also so in diesem Zustand war ich und hatte dann auch dieses Bedürfnis immer noch, da bin ich auch nicht stolz drauf, so nach Bestätigung und habe so ein bisschen, ich war nicht so super treu in der, also gar nicht, um genau zu sein. Es war also vor den Kindern, ne? Danach logischerweise oder nicht logischerweise, danach hörte das auf. Aber davor war das, da hatte ich so eine Phase, wo ich schon sehr viel Bestätigung von außen gesucht habe. Und habe mich auch entschuldigt, aber naja, hilft nichts natürlich. Ist einfach scheiße. Ja, aber ich wusste es tatsächlich nicht besser. Und das schlimmste Gefühl, was ich, glaube ich, je hatte, war festzustellen, dass diese Ehe für mich nicht funktioniert, weil ich ja Kinder hatte und den Kindern genau das ersparen wollte, was ich erleben musste, nämlich Trennung, Veränderung, ja, keine Stabilität. Zumindest nicht mit Elternpaar, wie ich mir das ja erträumt hatte. Und dieses Gefühl war so grundlegend für mich und so grundschwer, dass ich 5 Jahre lang dauerhaft geweint habe. Dauerhaft geweint. Und in dieser Phase entstand aber aus ja, einer wirtschaftlichen Not im Grunde heraus schon meine Sexkolumne bei GQ. Weil ich als freischaffende Journalistin, ich war immer die, die im Grunde das Geld nach Hause gebracht hat, ich musste ja dafür sorgen, dass genug Jobs da waren. Dann habe ich 2010 mein erstes Buch geschrieben. Und dann, da waren wir allerdings schon getrennt. Aber also diese Wachwerdung irgendwie, die hängt ganz, ganz eng damit zusammen, dass ich plötzlich im Grunde eine zweite Persönlichkeit entwickeln musste, die all die Dinge tut, die ich mich nicht getraut habe, die ihre Meinung immer sagt, die für sich einsteht, die Dinge beendet, wenn sie ihr nicht dienen und so weiter. Also die Figur Paula Lambert war in den Kolumnen sehr, sehr hart eigentlich, aber auch ultra selbstbewusst. Da habe ich alles reinfließen lassen, was ich eigentlich gerne gewesen wäre, nämlich jemand, der straight ist, der gerade sagen kann, das funktioniert für mich und das funktioniert nicht, das will ich und das will ich nicht. Das konnte ich ja alles nicht, weil ich immer dachte, nee, ich halt die Fresse, mach bloß keine Konflikte hier auf. Und dadurch sind auch so unheimlich viele so Notlügen entstanden und kleine Schummeleien, also völlig bescheuert und überflüssig. Also Leute, sagt, was ist wirklich, weil das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn man es nicht tut, finde ich. Auf jeden Fall, diese Trennung war wirklich das Furchtbarste, was ich je erlebt habe. Vom Gefühl her, weil dieser Lebenstraum, den ich ja nicht nur für mich hatte, sondern auch für die Kinder, komplett in sich zusammengefallen ist. Und das war ein Gefühl der absoluten Ohnmacht, dieses Zurückstudeln in ich stürze ab. Was ganz Tiefsitzendes, ne, aus meiner Kindheit. Und ich habe, wie gesagt, viele, viele Jahre gebraucht und ganz, ganz viel Therapie, bis ich überhaupt an dem Punkt war, wo ich auch mein Leid sachlich betrachten konnte oder vielmehr emotional und sachlich, also ja, die Kombination, und wo ich das auch gelernt habe zu fühlen, wo dieser Schmerz sitzt und wo der sich zeigt. Und dieser Heilungsprozess, ist so wertvoll. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, gebt alles da rein. Und je mehr und schneller ihr das macht, desto besser. Und diese Frage nach, wie sollte ich Elternbeziehungen führen als Kind, ja, das so eine Geschichte hat. Ich habe für mich, als ich Kinder bekommen habe, eben festgestellt, dass ich mit einer Leichtigkeit liebe diese Kinder und für die das Beste will und das für mich ganz natürlich ist, dass egal was ist, ich vor denen stehe, ne? Dass denen kein Härchen gekrümmt wird, möglicherweise ein bisschen zu sehr. Ich habe auch mal einen, der, mein älterer Sohn hat ja einen Asperger-Autismus und der war immer so ein bisschen anders als die anderen und es gab einen Jungen, der war riesig. Und der hat ihn manchmal so an den Haaren gepackt, mit dem Kopf auf die Tischplatte in der Schule und so geknallt. Und die Lehrer und Lehrerinnen und die Schule, die hatten alle Schiss vor dem, glaube ich. Und da bin ich hingegangen, habe dem meine Faust unter die Nase gehalten. Geht natürlich eigentlich nicht. Und habe gesagt, wenn du es noch einmal machst, dann verprügel ich dich so, dass du nicht mehr gehen kannst. Hat gewirkt übrigens. Ist natürlich, keine Ahnung, ob das strafbar ist, aber so, jedenfalls, also diese Natürlichkeit, mit der man sich vor und für seine Kinder einsetzt, die war für mich so logisch, dass diese Diskrepanz zu dem, wie ich behandelt wurde, so groß war, dass es ein unüberbrückbarer Graben war. Ich konnte das physisch nicht mehr ertragen, mit meiner Mutter in einem Raum zu sein. Und das war so krass, weil ich habe körperlich reagiert. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr körperlich reagiert auf einen Elternteil, zum Beispiel mit Ekel oder so, nehmt es ernst. Weil das sagt, das ist euer Körper, der euch sagt, pass auf, hier ist was, das sitzt zu tief, finde ich. Und dann habe ich eben 2008, für mich überraschend, von meiner Stiefmutter, die kurz nach meiner Zeugung quasi mit meinem Vater zusammengekommen ist, einen Adoptionsantrag gekriegt. Beim Spülen. Viele Dinge in meinem Leben geschehen, offenbar während ich abspüle. Jedenfalls, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich war. Es war für mich, als könnte ich dieses Kapitel abschließen. Und wie ich das gemacht habe, habe ich auf Instagram erzählt, da findet ihr so ein Reel. Aber darum, weil ja viele von euch damit strugglen, ja, wie gehe ich mit Elternteilen um, die, wo ich eigentlich weiß, ich, wenn das nur Freunde wären, hätte ich mit denen gar keinen Kontakt mehr, aber ich fühle mich irgendwie so gezwungen, weil wir blutsverwandt sind und die haben mich irgendwie in die Welt gesetzt und so weiter. Für mich war das lebensrettend, wirklich, absolut lebensrettend. Also wenn ihr es schafft, zu solchen Eltern eine freundlich distanzierte Beziehung zu haben, wie mit Verwandten, die man einfach ab und zu besucht, dann ist ja alles okay. Aber wenn ihr da wieder und wieder in so einen Strudel der Schuld und des schlechten Gefühls reingerissen werdet, denkt mal drüber nach, ob es nicht vielleicht doch eine Alternative wäre, dieses Verhältnis zu beenden. Keine Ahnung. Also für mich war es jedenfalls Gold wert. Und ja, im Grunde den Rest, der danach kam, noch eine 12-jährige Beziehung, die eine Lernbeziehung war. Darum bin ich auch so fest davon überzeugt, dass es eine Lernbeziehung war, weil das ganz, ganz deutlich zu spüren war. So eine Beziehung, in der man sich vielleicht sogar gegenseitig an die Stellen führt, wo man noch so nachjustieren muss, wo man noch wachsen muss, die ist einfach klasse. Und ich habe da so viel gelernt und bin echt dankbar. Ja, auch wenn wir es vielleicht kürzer hätten machen können, aber es dauert so lange, wie es dauert. Ja, und jetzt sind wir im Grunde in der Neuzeit. Was ich euch einfach sagen will, ist, dass es sich lohnt, in sich zu investieren und dass auch wenn die Widrigkeiten vielleicht so groß sind, dass man denkt, es ist nicht zu schaffen, der Weg für mich nach unten ist vorgezeichnet, ist er nicht. Trefft Entscheidungen für euch und vertraut darauf, dass das Leben einem manchmal wirklich Türen zeigt, durch die man durchgehen kann. Und dahinter ist vielleicht eine ganz, ganz tolle Blumenwiese mit ganz viel Sonnenschein. So, und weil wir jetzt ja im neuen Jahr sind, wünsche ich euch ganz, ganz viel Kraft, ganz viel Spaß, ganz viel Liebe für euch selbst. Und wir machen zusammen ein Retreat, wenn ihr wollt, im Frühling. Guckt auf Instagram, da findet ihr alles. Und also hoffentlich haben wir das. Ich nehme das jetzt ein bisschen ein paar Tage vorher auf. Aber eigentlich müsste da schon klar sein, wann wir es wo machen. Es wird wahrscheinlich Ende März sein. Und ich freue mich auf euch, aber auch so. Und wenn ihr dabei sein wollt bei Paula Lieben Lernen, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Vielen Dank. Ja.